Hi und herzlich willkommen zum allerersten Lehrer-Schüler-Podcast hier am GÜMEC, dem Lehrersprechtag.
Ja, wir sind Jule und Tom. Wir sind aus dem 13. Jahrgang und haben heute unsere drei Lehrer zu Gast, Herr Bartsch, Frau Kammermeier und Herr Wollenburg. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben für uns und am besten stellen Sie sich einmal ein bisschen genauer für uns vor.
Ja, Michael Bartsch, Deutsch, Geschichte, Werte und Normen vor allem.
Ganz auch, wichtig.
Werte und Normen. Großartiger Fußballer auch.
Genau.
Genau. Sehr schön. Das Wichtigste über mich, denke ich. Gut aussehend und bescheiden.
Und gut riechend.
Und riechen, das ist halt das Problem mit Podcast.
Ja, ja, deswegen sage ich das.
Eigentlich muss ich gar nichts sagen. Ne? Also ich heiße Ulrike Kammermeier, unterrichte Biologie und Erdkunde. Ja, und bereite meinen Ausstieg aus der Schule vor. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Ich unterrichte mit aller Leidenschaft Biologie, aber auch Erdkunde gerne.
Deswegen der Ausstieg.
Meine Hobbys sind vor allen Dingen Reiten, Reisen, Radeln, Rugby. Ich gebe das Wort weiter an Herrn Wollenburg.
Frau Kammermeier ist übrigens auch eine Lehrerin, um hier mal ein bisschen gendergerecht auch zu sprechen. Ja, ich bin Jörg Wollenburg. Unterrichte Mathe und Sport und mache sehr, sehr viel anderes Zeugs, auch noch ringsherum. Und Hobbys habe ich, glaube ich, auch. Sport unter anderem und Musik und all so ein Zeugs. Und jetzt lass uns anfangen.
Okay, cool. Ja, um Sie noch besser kennenzulernen, vielleicht auch so ein paar Fakten zu erfahren, die man jetzt noch nicht weiß, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt. Und zwar haben die Lehrer uns im Vorhinein jeweils immer einen interessanten Fakt aufgeschrieben. Den wird Lena jetzt aus dem Off vorlesen und Tom und ich versuchen mal, den Ihnen zuzuordnen.
So, der erste Fakt ist, ich liebe Haribo.
Der Fakt ist so schlecht. Also, für euch zum Verständnis, wir haben Haribo auf dem Tisch hier gerade stehen und Herr Bartsch isst die ganz genüsslich. Also,
was ist unser gesagt, Tipp würde.
Aber vielleicht auch zu lame.
Aber wäre das nicht zu einfach? Würde ich nicht wollen, dass ihr denkt, außerdem die Bananen-Haribo mag ich zum Beispiel nicht so.
Nehmen wir Bartsch?
Ich esse auch gerade ein Haribo. Ja. Übrigens habe ich nur noch den Kopf in der Hand, sagt das was über mich aus.
Wir nehmen Bartsch, oder?
Ja, doch, wir lassen uns nicht verwirren.
Gut.
Okay, es geht weiter. So, ich wurde in einer Diktatur geboren.
Ach, ich würde Herr Wollenburg sagen, weil Sie haben uns schon mal...
Was hat er erzählt?
Sie haben uns schon mal einen kleinen Einblick in Ihr Leben gegeben.
Immerhin.
Und Sie haben...
Euch ist klar, dass er da aus Bayern kommt.
Scheiße.
Nee, ich würde trotzdem bei ihm bleiben.
Ja?
Doch, Sie haben schon mal ein paar Sachen erzählt.
Ich vertraue jetzt, Tom. Gut.
Okay. In der Grundschule hat mir ein Mitschüler einen Buntstift in die Schulter gerammt.
Das müsste ja dann Frau Kammermeier sein.
Soll ich meine Schulter zeigen?
Ja. Also hätte es gelautet, habe ich jemanden in die Schulter gerammt, dann wäre es Bartsch.
Ich habe keine Ahnung.
Nicht mehr.
Ausschlussprinzip. Ja. Gut, dann haben wir Gummibärchen bei Bartsch.
Dann Diktatur. Haben wir 1, 2, 3.
Ja, bei Wollenburg. Gut.
Okay, also in der Grundschule hat mein Mitschüler einen Buntstift in die Schulter gerannt. Ist Herr Bartsch?
Nein.
Naja. Zu Recht. Völlig zu Recht. Der war richtig gesteckt. Das war schlimm. Also,
in Nürnberg?
Das war schlimm.
In Nürnberg?
Bamberg.
Also wenn du so weitermachst, verlässt du den Raum. Entschuldigung. Wir haben mittlerweile eine Kollegin aus Nürnberg, deswegen halte ich mich zurück.
Hätte meiner Meinung nach aus Nürnberg.
Das ist
nicht
dran.
Das ist schrecklich. Also, das Einzige, was vielleicht noch besser ist als Nürnberg, ist... Nee.
Ich liebe Haribo, ist von Frau Kammermeier.
Ah.
Und ich wurde in einer Diktatur geboren, ist von Herrn Wollenburg.
Gut, wenigstens hatten wir eins richtig. Immerhin eins.
Jetzt müsst ihr nur noch dazu sagen, welche Diktatur es ist. Nicht, dass dann nachher Leute denken, ich komme, keine Ahnung von wo.
Herr Wollenburg, okay, Tom, weiß
aus dem Irak? Nein.
Ich würde sagen, Osten.
Geboren ja. Hinter der
genau.
Ehemaligen.
Ja.
Okay.
Osten. Genau, aus dem Osten.
Okay.
Falsch. Also, ja.
Gut. Wir machen einfach mal weiter, wie ein Schultag auch so anfängt, und zwar mit dem Schulweg. Wussten Sie, dass jedes fünfte Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommt? Fährt einer von Ihnen auch mit dem Fahrrad? Ich glaube, Herr Bartsch, das wissen wir alle.
Ja, ich wusste das nicht. Es wundert mich,
wenn ich früh durchfahre und ich sehe die Autokolonnen, die ihre Kinder hier abliefern, auf elegante Art. Also ich wundert mich, echt, jedes fünfte Kind kommt mit dem Fahrzeug.
Ja, jedes fünfte Kind kommt mit dem Fahrzeug, also im Schnitt, nicht bei uns.
Also ich hätte gesagt, ich kann das nachvollziehen, denn ich fahre ja ab und zu auch mal mit dem Fahrrad. Und da bin ich ganz erstaunt, wie viele Schüler fahren.
Okay.
Wir sprechen zu leise, hat er bemerkt. Ja. Das war das Zeichen für alle aus dem Hintergrund. Die haben komische Handbewegungen gemacht.
Das ist mal näher.
Das höre ich selten, dass ich zu leise spreche.
Näher an den Horizont.
Und Sie fahren mit dem Auto zur Schule, das ist richtig.
Ich fahre auch mit dem Rad einmal im Jahr. Okay. Das nehme ich mir mehr vor.
Und dann mit Herrn Barsch zusammen, oder?
Haben wir einmal.
Nee, wir achten ganz, ganz bewusst darauf, dass wir nicht zusammenfahren. Das tut nämlich weh. Und nein, tatsächlich, ich würde mir auch wünschen, ich würde es öfter schaffen, aber es ist einfach die Zeitkomponente, die ganz klar einfach eine Rolle spielt. Und ja, ist blöd, aber ist so. Aber dafür nehme ich ihn auch manchmal mit, damit er seinen Strom für das Elektrofahrrad sparen kann.
Also das Elektrofahrrad muss ich manchmal Herrn Tim Schinker ausleihen.
Nein, ich hab tatsächlich mal eins ziemlich geschrottet. Und da hat die Reparatur so lange gebraucht, dass ich quasi ein zweites gekauft habe. Und ach so, ja, allein stehen keine Kinder, das ist auch der Vorteil. Deswegen kann ich mich auch aufs Rad hocken und habe nicht noch am Nachmittag sehr, sehr viele andere Verpflichtungen, weshalb ich wahnsinnig pünktlich dran sein muss. Und das eine hatte ich tatsächlich in Tante Mischinko mal zur Verfügung gestellt. Das war aber eine sehr verfluchte Geschichte. Das wäre dann was für Lehrersprechstunde Teil 2 mit Tante Mischinko.
Okay, jetzt merken wir uns.
Dann kann man gute Geschichten erzählen.
Und Sie kommen mit dem Auto, Frau Kammermeier?
Also ich fahre auch im Sommer tatsächlich zweimal in der Woche mit dem Fahrrad, weil ich das als Sportanhalt sehe. Ich mache viel zu wenig Sport im Moment. Ja, und insofern genieße ich das dann. Und das ist für mich auch immer ein Highlight. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf dem Fahrrad sitze, geht es mir immer gut. Denke ich immer nur
an. Also Herr Bartsch hat sich diese Woche sehr gefreut über das Fahrradfahren.
Ja, Fahrradlaufen. Schieben.
Nee, es ging. Es ging wirklich. Letztes Jahr war es eine Zeit lang schlimmer.
Also Sie sind diese Woche auch mit dem Fahrrad gekommen?
Ich habe kein Auto. Also, ne? Und wie die Züge momentan fahren, werdet ihr selbst wissen, wenn ihr mal irgendwo nach Harburg oder Hamburg oder irgendwas wollt. Ja, oder Teil 3 dann des Lehrerpodcasts Herr Detgen und seine Erlebnisse mit der Bahn. Also es ist einfach für mich, es ist wahnsinnig. Ich will mir kein Auto kaufen, ich bräuchte es zu selten und ich fahre wahnsinnig ungern. Wirklich ungern. Ich mag es nicht und ich habe auch Schiss dabei zu fahren und ich bin auch jemand, ich werde dann panisch oder unruhig und das muss nicht sein. Und mit dem Rad ist halt so viel schöner als mit den Öffentlichen, dass ich halt einfach, ich fahre halt, wann ich will. Und ich habe noch das Gefühl, es macht irgendwie Sinn und es ist ein E-Bike, das heißt, ich komme hier auch nicht an und muss erstmal duschen oder irgendwas und dann ist das völlig in Ordnung. Und dann habe ich ja mittlerweile dieses Ganzkörperkondom quasi, in das ich reinschlüpfe, wenn das Wetter ultra beschissen ist. Habt ihr das schon mal gesehen?
Nee.
Gott sei Dank.
Ist das gelb?
Nee, das ist einfach die Regenjacke. Ich bringe das irgendwann mit. Das ist ein Highlight.
Gut. Euch ist schon klar, dass alle jetzt komische Bilder im Kopf haben. Aber nicht wirklich. Gut. Das war beabsichtigt.
Nicht mein Problem. Genau. Und das, dann ist es völlig in Ordnung.
Okay, cool. Gut. Wir leiten einfach mal weiter zu dem nächsten Fakt. Also ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber ich bin Vegetarier, seitdem ich 12 bin. Also schon ziemlich lange. Und da haben wir uns natürlich im Thema Nachhaltigkeit auch gefragt, so, ist einer von Ihnen vegetarisch? Stehen Sie zum Fleischkonsum? Ja, weil ich habe mal nachgeguckt und dieses Jahr gibt es tatsächlich 8,12 Millionen Vegetarier bei uns in Deutschland. Ja.
Vegetarier sind auch nur inkonsequente Veganer, oder?
Nee, das sind die Einwohner aus Veganistan.
Also ich finde das sehr bewundernswert, wenn Leute Vegetarier sein können, weil ich esse sehr gern Fleisch. Aber ich versuche es wirklich dramatisch zu reduzieren, schon seit einigen Jahren. Und ich finde schon, dass das ein guter Weg wäre, einiges zu verbessern, wenn das mehr machen würden.
Ich finde auch Fleisch zu ersetzen funktioniert mittlerweile echt gut. Ich habe ein Problem mit Milch. Ich mag Milch und ich esse gern mal Kellogg's oder irgendwie Müsli. Mhm. Und dieses Soja-Ersatz.
Aber haben Sie mal Hafermilch probiert?
Ja, und es schmeckt wirklich nicht. Und ich habe Freunde, die dann auch erklären, dass das mit Hafermilch, dann schmeckt der Kaffee viel besser und nach Kaffee und so weiter. Und es kann alles sein, aber ich finde, es schmeckt Es schmeckt mir nicht.
Also ich bin leidenschaftlicher Hafermilch.
Das ist dein Problem.
Nee, das ist aber, weil du das schon immer machst.
Ja, das ist kann sein.
Wirklich Gewöhnungssache. Wenn du jetzt gezwungen wären, würdest mal 3 Wochen Sojamilch zu trinken, kein Witz, dann würdest du es auch mal.
Ich glaube, wenn wir gezwungen wären, würden wir es auch schaffen, auf Fleisch zu verzichten und so weiter. Aber wir wollen es ja irgendwie schaffen, ohne gezwungen zu werden. Und da tut's mir, da fällt es mir schwer. Also wirklich.
Und ich glaube, das Hauptproblem ist, also bei mir zum Beispiel auch, ich habe vor vielen Jahren angefangen, wirklich Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Ich esse 1 bis 2 Mal die Woche Fleisch und das auch nicht in Unmengen. Also es ist tatsächlich, wenn wir mit der Familie, und wir sind 5, irgendwie ein Mittagessen haben mit Hackfleisch dabei oder so, dann kaufen wir 300 Gramm. Also das ist dann wirklich auf 5 Personen enorm wenig, gerade wenn es um zusätzlich auch so Brotaufschnitte und so weiter. Ich weiß noch im Studium früher, ich habe immer Wurst gehabt und so Frühstück und so weiter. Und mittlerweile verzichte ich da gänzlich drauf. Also ich habe es schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Aber spätestens dann, wenn ich mich dann frage, was tue ich mir dann jetzt morgens auf meinem Brot? Und ich mir dann die Frage stelle, es soll aber auch nicht immer nur Zucker sein, weil das ist jetzt ja auch wieder nicht so geil und irgendwie 4 Brote brauche ich dann doch morgens, dann kommt man spätestens irgendwann um den Käse nicht mehr drumherum. Das heißt, auch wenn ich so pur kaum Milch trinke, aber einfach die Milchprodukte, die man ringsrum einfach noch hat, dann habe ich irgendwie 3 verschiedene Käsesorten und so weiter. Also ganz um die Nutztierhaltung kommen wir dann doch nicht drumherum. Und ja, Honig ist ja, sind ja auch wieder Nutztiere.
Na gut, aber das ist ja bei Vegetariern durchaus auch möglich.
Ja, natürlich.
Also das ist ja der schöne Zwischenweg.
Ja, genau. Ja, ich finde auch, wie Herr Bartsch schon angesprochen hat, diese vegetarischen Produkte, ich finde die mega gut. Also ich kenne auch viele Leute, die das nicht so mögen. Wir haben mal so einen Taste-Test im Seminarfach gemacht und da war die Resonanz halt von Produkt zu Produkt anders. Aber es gibt halt mega viele Produkte, die schmecken einfach richtig gut.
Mhm. Ja. Das ist halt echt der Punkt. Es gibt Sachen, die schmecken nicht. Genauso wie es bestimmte Wurstsorten gibt, die schmecken nicht. Oder es gibt bestimmte Käsesorten, die schmecken nicht. Und dann hat man halt wieder welche und die schmecken einfach gut. Und die müssen auch nicht 1:1 schmecken wie das Produkt, das sie ersetzen, weil sie das ja nicht mehr unbedingt tun, sondern die schmecken halt dann einfach und die kannst du dir aufs Brot hauen und es schmeckt.
Wobei ja auch in unserem Test einige vegetarische Produkte ja sehr gut abgeschnitten haben, also in Bezug auf die Erkennbarkeit, dass manche Schüler das sogar gar nicht unterscheiden konnten, die beiden Sachen.
Wie auch? Ich meine, so eine Gesichtsmortadella-Geschichte.
Die ist auch so
Schwein,
gut.
Wo du ein Schwein irgendwo reinschiebst und das, was bei rumkommt, ist halt dann irgendwie diese Wurst.
Naja, also ich meine, das ist ja der Punkt.
Ich wollte gerade sagen, das schmeckt ja nicht nach...
Aber haben Sie die vegetarische Mortadella mal probiert?
Ja, natürlich.
Super gut, finde ich. Man muss auch dazu sagen, wir haben Herrn Temeschinko so Würstchen mitgegeben, die wir noch übrig hatten. Und er meinte, er will das an seinen Kindern testen. dann hat er die gegrillt. Die Würstchen. er meinte halt, seine Kinder haben das direkt geschmeckt. Und meinte so, Papa, was hast du uns da gegeben? Aber gut.
Aber es kommt wirklich drauf an und das, bei manchen Sachen ist es halt auch manchmal einfach nur eben der Etikettenschwindel, der mich dann stört, wenn es heißt vegetarische Fleischwurst. Ja, nee. Also, und da muss man tatsächlich sagen, gerade diese Sachen, die schmecken mittlerweile ganz original, wie eine normale Fleischwurst halt auch. Aber da muss man eben auch sagen, in der Fleischwurst sehe ich keinerlei Faser mehr von irgendeinem Fleisch drin, sondern das ist alles eine durchpürierte Masse mit Stabilisatoren und allem möglichen Zeugs drin, sodass es da wirklich nicht den wahnsinnig großen Unterschied macht. Also das passt da schon ein Stück weit.
Also vielleicht kann man ganz kurz noch sagen, Fakt ist, jeder könnte sich vegetarisch ernähren.
Das stimmt.
Also es gibt so eine breite Palette, dass jeder das finden würde, was er braucht. Es ist nur eine Sache der Überzeugung. Ja. Möchte man das oder möchte man das nicht?
Und viele gehen auch mit Vorurteilen rein, dass sie es gar nicht erst probieren und sich da gar nicht erst rantrauen und direkt ablehnen. Deswegen ist es wahrscheinlich am besten, dort schon mal die Vermittlung von vegetarischen Produkten besser zu gestalten.
Also für mich gibt es noch einen anderen Aspekt. Wenn ich mich vegetarisch ernähre, muss ich natürlich auch an anderen Stellen ganz viel auf Gesundheit achten und
das
so weiter
stimmt.
Und so fort. Weil es hilft ja überhaupt nichts, wenn ich jetzt wirklich nur sage, ich kaufe diese Ersatzstoffe oder was weiß ich und dann schlucke ich irgendwelche Pillen. So, das ist ja jetzt eigentlich auch nicht die Lösung. Und wenn man einfach ein Stück weit einfach Fleischkonsum reduziert, soweit auch erstmal gut. Was uns eigentlich zu Hause dann noch wichtig ist, dass wir mittlerweile einfach auch anders einkaufen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, man ist auch Lehrer, man hat ein gutes Gehalt und so weiter und so fort, aber dass man dann tatsächlich auf Haltungsform achtet, dass es eben Bio ist und dieser ganze Kram. Aber dann kostet eben plötzlich auch so ein Bio-Hühnchen, was man einfach nur für die Familie reicht, das dann auch wieder ein bis zwei Tage bei uns war. Aber das kostet halt eben 20 Euro, dieses Huhn. Und das muss man sich dann halt natürlich auch überlegen, geht das sozusagen für alle und für jeden. Aber einfach also, darauf zu achten, glaube ich, ist schon ganz wichtig.
Ganz kurz für die Leute, die vielleicht überlegen, Vegetarier zu werden. Man muss keine Ersatzstoffe zu sich nehmen. Das ist bei den Veganern der Fall, aber nicht bei den Vegetariern. Und zu den Preisen möchte ich auch nochmal betonen, dass die Nahrungsmittelpreise in Deutschland, selbst die Biopreise, wirklich niedrig liegen. Da muss man einfach mal in die anderen Länder reisen. Also wir sind es nur gewohnt, günstige Nahrungsmittel zu bekommen.
Herr Bartsch ist die ganze Zeit.
Nein, ich habe gerade nur signalisiert, dass es bescheuert war, den Leibniz-Kit zu nehmen. Das ist dieses Dingens, wo ich euch immer sage, nehmt das nicht ins Abi mit.
Das ist aber vegetarisch, kannst du essen.
Ja. Könnten Sie sich denn...
Aber ganz kurz auf die Preise will ich natürlich trotzdem noch eingehen. Klar, natürlich ist es im Ausland meistens wirklich deutlich teurer, aber für den Einzelnen ist es tatsächlich, wenn ich im Supermarkt bin und ich sehe dann eben das Bio-Produkt und ich sehe das herkömmliche Produkt dazu, dann ist da einfach ein Preisunterschied. Ja. Definitiv. Ja, und gerade wenn es um reines Fleisch geht und ich dann eben auch nicht in der Supermarkttheke bin, sondern ich vielleicht auch wirklich zu einem Metzger oder so gehe, da sind die Preisunterschiede wirklich enorm.
Vielleicht sollte man alle Leute mal in so Massentierunternehmen bringen und mal zeigen, was da abgeht. Ich glaube, das wäre viel besser, die zu überzeugen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich dann so schlussendlich auch dazu entschieden, vegetarisch zu leben, weil ich glaube, wir hatten in Werth und Norm das Thema Massentierhaltung. Ich glaube, nicht bei Ihnen, Herr Bartsch.
Schon was soll das jetzt heißen?
und
der,
ja,
der Ton war...
das hat, war also meine Überzeugung. Ja, bei dem, was wir gemacht haben, bei unserem Taste-Test, haben wir am Ende auch gefragt, wer sich denn vorstellen könnte, von jetzt an vegetarisch zu leben. Und wir hatten da wirklich eine Resonanz, dass wirklich für 67% das überhaupt keine Option wäre, jetzt vegetarisch zu leben. Und ja, wir haben dann aber auch ein Fazit gezogen, dass wir einfach glauben, dass viele Leute halt einfach, wie Tom das eben schon erwähnt hat, falsch informiert sind.
Oder gar nicht,
dann ja,
hat
genau.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine, was heißt kulturell, aber schon auch eine kulturelle Sache ist. Wir sind es halt gewohnt. Und, ja, und ein gutes Festessen ist doch in unserem Kopf selten eine Paella, eine vegetarische oder ein netter Nudelauflauf oder irgendwas. Es ist doch immer irgendein Braten oder es ist immer irgendein Schnitzel oder irgendwas. Und ich meine jetzt, eure Generation ist vielleicht mal eine der ersten, wo das anfängt, sich vielleicht zu verändern. Aber für mich war, wenn ich zu Großeltern gegangen bin und es hieß, es gibt ein gutes Sonntagessen, war das immer irgendwas mit Fleisch.
Ja, oder auch an Weihnachten zum Beispiel.
Genau. Und ob man jetzt will oder nicht, natürlich habe ich das noch im Hinterkopf. Und es ist wirklich so, auch für mich ist es auch ein bisschen dieses, ich bin wahnsinnig leidenschaftlicher Koch. Ich kann Nudeln, ich kann Reis, ich kann das alles. Ich kann Kaffee. Ich kann Kaffee. Ich habe einmal Nudeln und Reis kombiniert. Das war ein Traum. Und mein Problem ist echt, wenn ich mir mal was gönne zu essen und ich gehe mal essen oder irgendwas, dann ist es halt auch irgendwie Schwachsinn, jetzt bestelle ich mir Nudeln, aber besser. Also das ist irgendwie so, dass dann ist irgendwie so, dass das auch im Hinterkopf ist so, dass das Essen plus ist dann irgendwie so ein Stück Fleisch, irgendwas, ein Ländchen oder ein Wildschweinmedaillon oder irgend so ein Scheiß. Und ich glaube, wenn wir da irgendwann rankommen und normalerweise ändert sich sowas über die Zeit hinweg, dann tun sich da schon Dinge.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist normal einfach dieses Thema Wertschätzung von Fleisch. Da sind wir nämlich auch bei Tierhaltung und so weiter, wo ich zum Beispiel dann auch manchmal mich echt schwer tue, auch wenn ich sage, ich verzichte an sich auf Fleisch. Aber wenn das Fleisch irgendwo auf dem Teller ist oder irgendwo liegt, das Schlimmste, was ich dann finde, ist, wenn es dann übrig bleibt und man es dann wegschmeißt.
Ja.
Weil das Tier ist jetzt schon tot. Also jetzt ist es dann, ne, das ist dann so ein Moment, wo ich dann sage, wenn ich die Wertschätzung nicht mal mehr hinkriege, sage, ach nee, das Fleisch, jetzt habe ich es angegessen und jetzt lasse ich es dann irgendwie liegen oder so. Oder eben gerade, was man häufig bei Grillfeiern hat, dass da wirklich kiloweise Fleisch aufgetischt wird und ach, das bleibt noch für die nächsten Tage und am Ende fliegt noch irgendwas weg oder so. Damit habe ich echt ein Problem, weil dann ist es nämlich so, dann wurde das Tier getötet, es hat alles durchlaufen, auch in der Fleischindustrie sind die Arbeitsbedingungen echt nicht toll und so weiter. Und wenn es dann am Ende weggeschmissen wird, ab da habe ich dann ein echtes Problem damit.
Wobei man dann auch im Hinterkopf haben sollte, wenn es immer gefressen wird, wird genauso viel das zweite Mal wieder gekauft. Ne?
Das ist richtig. Also deswegen ist klar, natürlich von vornherein weniger kaufen wäre natürlich das Sinnvollste.
Nachfrage regelt das Angebot. Also je weniger nachgefragt wird, desto weniger wird produziert.
Ich habe auch noch einen kurzen Punkt zu dem Thema Fleischkonsum. Und zwar habe ich vor einem Jahr oder so im Seminarfach auch schon mal eine Präsentation über Bioprodukte gehalten, wie Bioprodukte wirklich sind. Und dort hat sich auch herausgestellt, dass man im Supermarkt sich auch nicht immer sicher sein kann, da Bio bedeutet erstmal, also dass keine Pestizide und keine Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker und so verwendet wurden. Und das gibt ja keine Garantie, dass die Tiere jetzt wirklich freigehalten wurden, weil irgendwie laut Bio-Vorschriften ist es auch so, dass pro Quadratmeter 6 Hühner gehalten werden dürfen, was ja eigentlich gar nichts ist. Und dass aber auch Bioprodukte, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte nachhaltig einkaufen, dass Bioprodukte ja von der ganzen Welt verschifft und importiert werden und auch den Emissionsausstoß und so extrem fördert, weshalb man sich wahrscheinlich eher nochmal besser damit beschäftigen sollte,
auf jeden
aus
Fall.
Welchen Intentionen man einkauft.
Also dazu möchte ich noch Folgendes betonen. Bio sagt gar nichts. Bio kann jeder überall draufschreiben.
Ja.
Also wer sich damit wirklich befassen möchte, der sollte sich die Labels angucken und sollte mal schauen, was hinter diesen Labels steckt. Und dann erst kann man sagen, okay, man kauft größtmöglich nachhaltig ein. Und da ist, also ich kann nur empfehlen, Demeter ist das Label mit den strengsten Vorschriften.
Was denn? Er war kritisch.
Ja. Weil hinter Demeter ja auch eine sehr spannende Philosophie steckt.
Ja, natürlich, das weiß ich ja nicht. Das weiß ich, aber das hat damit nichts zu tun.
Ich wollte auch gerade sagen.
Trotzdem, also er meinte, es ist anthroposophischer, aber das hat jetzt mit dem Label nichts zu tun. Und das Label hat die strengsten Vorschriften.
Hier streiten sich jetzt die Lehrer.
Nein, die streiten nicht. Das stimmt tatsächlich. Das Demeter-Label hat sehr, sehr hohe Vorschriften. Das Problem, das ich mit Demeter habe, ist, dass ich dieses Elend nicht unterstützen will. Die unterstützen da irgendwelche Siedlungen mittlerweile im Osten von irgendwelchen Neurechten und so weiter. Das ist ein teilweise, weil das auch ein sehr heterogener Haufen ist, ein teilweise sehr, sehr gefährlicher Haufen. Das Label an sich ist, wenn ich kein Problem damit habe, das zu unterstützen, ist das Label nicht verkehrt. Das Problem mit diesen Labeln ist ja auch, dass du manchmal Firmen hast, die merken, sie rutschen in kein normales Label und dann erfinden sie sich einfach ihrens. Und genau. Da steht dann überall drauf, also das. Aber ihr habt es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, man muss sich dann halt auch ein bisschen Mühe geben.
Ja.
Aber genau das macht es aber im Alltag zum Problem. Das ist genau das Ding. Du hast vorhin schon gesagt, wenn ich Single-Person bin und ich habe die Zeit und so weiter, wenn ich aber jetzt eine Familie habe, die einmal am Wochenende den Wochenendeinkauf für alle irgendwie fix durchgeht und ich dann zum Beispiel weitermache mit Fischfangen und so weiter und so fort.
Oder dann lokal zu kaufen ist dann auch manchmal schwierig. Bei Biobauern.
Es ist echt nicht schön, auch wenn man sich mal eine Dokumentation anschaut, wie zum Beispiel Cashewkerne produziert werden und so weiter, wo man auch sagt, Mensch, das ist ja schön gesund und so weiter.
Da gibt es eine Dokumentation.
Ja, das gibt es.
Haben Sie am Wochenende Zeit, die anzuschauen?
Gibt es tatsächlich. Ich habe sie gesehen. Jetzt mag ich irgendwie keine Cashewkerne mehr, weil das elendige Arbeitsbedingungen sind. Aber wie gesagt, das kann ich fast zu jedem Lebensmittel irgendwo machen. Und da, ich sag mal, nochmal Bewusstsein einfach dafür. Und auch ganz generell, wir essen meistens fast von allem zu viel. So, und da ist einfach vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, ja genau, nimm doch mal endlich diese Haribos weg. Wenn wir da einfach mehr Bewusstsein wirklich für Lebensmittel allgemein kriegen würden, ich glaube, dann hätten wir schon erste Schritte Richtung Nachhaltigkeit.
Ich finde, das war ein super Schlusswort.
Das war ein gutes Schlusswort.
Das habe ich toll gemacht.
Toll anzukommen, schweifen wir jetzt von dem unwichtigen Thema ab und kommen jetzt zu dem richtigen Stoff. Und zwar haben wir uns noch ein kleines Spiel überlegt, und zwar geht es um Jugendwörter.
Oh Gott.
Jude, du hast die Jugendwörter bei dir, ne?
Ja, ich habe die. Wir machen das so. Tom und ich lesen abwechselnd immer ein Jugendwort vor. Also ich lese das Jugendwort vor, dann versuchen sie rauszufinden, was das bedeuten soll. Oder vielleicht
sie
wissen
sich
die es auch.
Sind
genau.
Sind das Jugendwörter, die ihr wirklich nutzt? Oder sind das Jugendwörter,
sind
die da jedes Jahr prämiert werden und die kein Jugendlicher jemals kennt?
Okay. Wir haben da sehr authentisch uns zusammengesetzt und überlegt, was benutzen wir wirklich? Ja. So teils aus Spaß, teils wirklich.
Ja,
ja genau. Sie versuchen die zu erklären, sich zu erläutern, was das bedeutet, und Tom und ich versuchen euch dann auch, oder ihnen dann auch zu erklären, was es ist. Okay, das erste Jugendwort ist Goofy.
Ja, sich dödlich anstellen, sich doof anstellen.
Also man kennt ja Goofy aus der Comic.
Ist auch das Jugendwort des Jahres geworden, oder?
Ja, gut, das war jetzt ein bisschen lame zum Einstieg.
Ja, eben, warum nimmt der denn sowas?
Okay, dann haben wir das nächste, und zwar. Und zwar auf Lock.
Auf Lock.
Auf Lock?
Auf Lock.
Auf Lock.
Auf Lock.
Auf oder auf? Ist das so ein Leipzig-Fan-Ausdruck vielleicht? Wo geht ihr heute hin? Auf Lock? Steil?
Ja, also hart am Ball, man, keine hart Ahnung, am Mann. Wann benutzen wir das hart denn? Eigentlich immer.
Aufgeschlossen.
Auf Lock.
Also zum Beispiel bei der Werte-Norm-Klausur haben wir davor gesagt, so jetzt Werte-Norm schreiben auf Lock.
Nichts wissen.
Ach, locker.
Ja.
Okay.
Ach so, ja genau. Ein bisschen Contest wäre vielleicht nicht schlecht.
Ja, es ist nur Synonym für
das ist was anderes.
Locker,
das ist
entspannt.
Achso, auf komm.
Okay.
Das war ein Witz.
Ja, entspannt. Ja, das genau. Reden wir.
Auf Lock. Bei Bio hätte ich jetzt nicht gesagt auf Lock.
Und Werte-Norm?
Mathe auch nicht.
Ich kann das ja gar nicht kennen. In Mathe sagt das nie einer.
Das ist jetzt recht voreilig. Ich habe das Ding noch nicht korrigiert. Ne?
Okay, dann.
Aber es ist ja auch eher die Einstellung.
Ja, genau. Ja. So, das nächste, was wir haben, ist RIZZ.
R-I-Z-Z.
Ja, RIZZ.
Sie haben sich geritzt.
Nein, das ist es nicht.
Das ist ganz klar ein Reisgericht.
Gab es nicht mal Bacardi Riz oder so?
Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, oh, Tom ist voll der Rizzler.
Der Eifrige.
Der Risiken eingeht.
Das klingt irgendwie so scharf, fröhlich, so kantig. Freundlich. Nee, irgendwie so ein Teil der Hecht.
In die richtige
Ja, Hecht Richtung. Geht schon wie, also, ja.
Guter Schwimmer.
Nee.
Nee, sagt's, komm.
Ein Hecht ist ein
Ja, Riz ist, wenn man gut flirten kann.
Ah,
ja, das ist schon. So, wenn man gut bei anderen ankommt.
Ein Charmeur.
Ja, ein Charmeur. Ja, das ist auch übel gut. Ja, Charmeur.
Ja. Das ist, ja. Das nächste Wort ist Side-Eye.
Side-Eye. Lena macht das beste
ja, Side-Eye. Ja, nee, nein, Frau Wehrwein.
Frau Wehrwein?
Absolut.
Also Sie wissen schon, was
Sie wissen,
ist.
Was
ich weiß ist. Es, was es ist und ich diskutiere nicht.
Frau dieses Epic
Bombastic Side-Eye.
Ein Seitenei?
Ja, genau. Wenn man sich ganz blöd setzt als Mann.
Das ist ein schlecht gefaltetes Spiegelei.
Side-Eye.
Das kann so mit Augenrollen verglichen werden.
Ja, genau. Ah, okay. Also jemand so schräg von der Seite so.
Ja.
So abfällt. Ja. Meine Tochter hat das super drauf. Also eine meiner Töchter.
Lena, du kannst das auch?
Mhm. Lena kann das
auch. Mach mal vor.
Das können wir alle.
Dann ist es nicht mehr authentisch.
Genau.
Lena kann das beste Side-Eye.
Okay.
Und das letzte Jugendwort, was wir haben, ist NPC.
Non-playable character.
Ich habe nie Computerspiele gespielt.
Das ist tatsächlich eines der Jugendwörter, was mir echt tierisch auf den Sack geht, weil ich es echt hasse, weil das einfach so abwertend ist. Weil es geht einfach darum, dass ich eben Leute wirklich einordne. In Computerspielen gibt es einfach Charaktere, die laufen im Prinzip als Deko, als Komparsen irgendwo herum und es werden eben andere einfach als NPC bezeichnet, weil die sind nur als Deko irgendwo im Raum und ich finde, das ist so ein Unwort.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, in welchem Kontext man das benutzt. Also wir benutzen das manchmal so in unserer Freundesgruppe halt einfach so, wenn irgendjemand in so einem Gespräch gerade voll irgendwie was Lostes sagt und gar nicht so beim Thema war, dann sagen wir manchmal so voll der NPC irgendwie.
Also ich kenne es tatsächlich auch, wie gesagt, auch von meinen Kindern, dass dann eben gerade genau eben Leute, die in der Klasse wirklich so eher am Rand der Gruppe stehen und wenig Anschluss haben und dann von den sogenannten hippen Leuten aus der Gruppe eben als NPC da bezeichnet werden und das finde ich einfach assig.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach ein assiges Wort.
In welchem Kontext das betrachtet wird. Das ist eine interessante Ansicht, weil ich glaube, so haben wir das noch nie so richtig gesehen, weil wir das echt immer nur so im Kontext unserer Freundesgruppe nutzen. Aber da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man das nicht angreiflich benutzt.
Sehr gut, sehr ausführlich.
Cool, das war richtig gut, das hätte ich nicht gedacht. Das war echt gut.
Ja, warum hast du das nicht gedacht? Hä?
Ich weiß nicht, aber klar. Gut, Sie haben Kinder, Sie kennen wahrscheinlich viele.
Ja, also, aber so alt sind meine Kinder auch noch nicht.
Ich wohne in verdächtiger Nähe zum Kindergarten. Ich denke, also.
Ich bin gerade untergetaucht.
Voll die Goofies im Kindergarten.
Voll die Goofies im Kindergarten.
Zugegeben, meine älteste Tochter ist mittlerweile in der 9. Klasse.
Ja, okay, gut.
Kommt dann noch das ein oder andere auch an.
Okay, cool. Gut, wo wir schon so bei Jugendlichen sind, haben wir auch unsere Schüler gefragt, was sie so für Fragen an sie haben.
Oh Gott.
Quasi Schüler fragen Lehrer, das Prinzip haben wir. Ja, ich steige da einfach mal ein mit der ersten Frage und die wäre, wenn Sie einen Kampf im Lehrerzimmer auf Leben und Tod hätten, wer würde gewinnen und was wäre Ihre Überlebensstrategie? Also welcher Lehrer im Lehrerzimmer würde gewinnen?
Also ich nicht.
Die kommen nicht von uns, die Fragen.
Die kommen nicht von uns, nein, die kommen von Schülern.
Das Problem ist halt, dass jetzt hier Herr Wollenburg sitzt jetzt hier und ich kann ja jetzt schlecht irgendwen anders nennen. Ne?
Genau, erstens.
Aber ich fürchte, Jörg wäre nicht gemein genug.
Ja.
Nee. Also du musst, nein, du
also
musst.
Also würden Sie gewinnen?
Nein, im Leben nicht. Bis ich mitkriege, dass ein Kampf läuft, wäre ich schon kaputt.
Ich frage mich, also mal an die Runde, warum es Schüler gibt, die überhaupt auf die Idee kommen, dass wir Kämpfe auf Leben und Tod durchführen. Aber ihr könnt euch einfach mal überlegen, welche Lehrer in den letzten Jahren nicht wieder aufgetaucht sind. Vielleicht waren das die Verlierer.
Okay. Also ich würde sagen, Herr Wollenburg ist ein Kampftiger.
Absolut.
Und Herr Barth ist ein Gorilla, der da immer so steht und droht.
Ich bin 1,70. Wozu? Ich müsste mich erstmal weit oben irgendwo hinstellen.
Nee. Aber du fällst nicht so tief.
Wenn Sie jetzt das gesamte Lehrerzimmer betrachten, also alle Kollegen, nicht nur Sie, sondern das gesamte Kollegium, wer würde gewinnen?
Schulz oder Pilas?
Ich wollte gerade sagen, im Zweifelsfall immer Herr Schulz. Ja. weil Herr Schulz kennt keinen Schmerz.
Wobei.
Gar keinen Schmerz.
Aber wir würden uns halt auch, ich meine, wir sind ja alle nicht doof, wir würden uns ja auch auf irgendwen erstmal einschießen. Also du hättest ja auch so eine Top 5, die wäre erstmal weg, weil...
Ja, man würde ja auch Team bestimmt am Anfang,
ja,
oder?
Ja,
vor allem, Lehrer. Wer würde überhaupt kämpfen? Ich würde ja nie kämpfen. Der Schlauere gibt nach.
Also nein, aber du würdest ja sterben. Die Alternative ist ja sterben. Und ich hätte echt keinen Bock, irgendwie von so einem Rallye-Lehrer erschlagen zu werden.
Also gut, ich würde da nach Hause gehen, ne?
Ja. Und also, das ist das
schon klar. Ich würde erstmal... Ich würde ein, zwei Leute anfeuern vielleicht und dann würde ich nach Hause gehen.
Ja. Okay, ich glaube, das ist die beste Strategie.
Ist schwierig, generell. Da machen wir uns nochmal Gedanken bei Teil 2. Ja. Haben wir dann
genau. Okay, unsere nächste Frage ist...
Was ist Ihr Lieblingskollege? Wer ist Ihr Lieblingskollege? Ja. Wer ist Ihr Lieblingskollege? Das ist jetzt eine harte Frage.
Das ist total langweilig, weil meine beiden Lieblingskolleginnen
in ja. sitzen. Also, muss ich mich direkt anschließen, das ist ja... Genau.
Da kannst du jetzt ja...
Heieiei.
Okay, wer sind denn deine Lieblingskollegen?
Ja, oder Sie können auch einen Ihrer Lieblingskollegen nennen.
Kollegen oder Kollegin?
Kolleginnen, Entschuldigung.
Wir sitzen ernsthaft beieinander.
Ja, Jörg. Okay. Also wir sitzen im Lehrerzimmer
das
denkbar
ist aber
weit
meine,
auseinander.
Frau Kammermeier.
Nein, ich glaube, Frau Kammermeier kommt. Ich mag Frau Kammermeier.
Überleg das nochmal ganz genau jetzt, was du hier sagst. okay. Frau Bilowski.
Okay.
Die nächste Frage ist, war Ihr Traumberuf schon immer Lehrer oder gab es auch schon mal andere? Oder gab es andere Pläne?
Ja, weil Herr Barth, die Geschichte kennen wir ja nun alle schon. Ne?
Okay, dann fange ich an. Ich wollte Tiermedizin studieren. Und das wollte ich wirklich also mit aller Inbrunst und war im Tiermedizinischen Institut in Hannover. Und wurde dann von einem, der sich gerade da mit einer Kuh beschäftigt hat, sozusagen von oben bis unten abgescannt. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich würde gerne sozusagen Tierarzt auf dem Lande werden, hat er gesagt, sie haben keine Chance. Sie haben höchstens eine Chance in so einer kleinen Tierarztpraxis in der Stadt, sonst nimmt sie keiner. Da habe ich nochmal 10 Kilo weniger gewogen. So. Also ich war wirklich schmal und dünn. Ja, und dann habe ich mich entschieden, okay, das ist es dann wohl nicht. Und habe weitergeguckt und dann war es aber sofort Lehrer.
Dann nicht Kühe, sondern Kinder.
Und wie oft musst du als Tierärztin Kühe stemmen?
Nee, ich wäre gerne Landarzt geworden. Also ich wäre gerne sozusagen von Hof zu Hof. Und dann musst du ja
Kälber
bei
cool.
der Geburt helfen und so. Und das war damals wirklich alles noch viel schwieriger. Ach, okay. Und die damaligen Landwirte haben...
Also die hätten dich nicht geholt?
Die haben hätten mich nie und nimmer geholt.
Krass. Also Landwirte ist so rückständig, ey.
Damals, kann man sich gar nicht vorstellen.
Hey, wir müssen ein paar Jahrzehnte zurückdenken.
Ich komme aus...
Nein, und die sind heute so modern. Und er denkt ja alle.
Okay, Herr Barth, erzählen Sie gerne nochmal, warum Lehrer?
Weil ich das wirklich gern mache und weil die Kohle so gut ist. Nein, ich mache es wirklich gern. Ich mache das einfach gern. Es ist der Hauptpunkt, und das euch hatte ich es doch mal gesagt, das war einfach dieses, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jeden Tag das Gleiche zu machen. Und am Ende des Tages irgendwie das Gefühl zu haben, warum eigentlich? Weil jetzt irgendwelche Zahlen auf irgendeinem Arbeitsblatt anders sind oder irgendwas. Und als Lehrer ist zumindest jeder Tag irgendwie anders. Und man hat auch an Scheißtagen das Gefühl, dass irgendwas zumindest sinnvoll war. Dass wenn man selbst da nicht gestanden hätte, dass das nicht eins zu eins jemand anderes hätte machen können, das ist irgendwie schön. Man fühlt sich als Mensch und nicht als irgendwas. Der muss halt das machen und wenn der kaputt ist, dann macht es ein anderer. Und dass man irgendwie das Gefühl hat, am Ende des Tages kommt auch irgendwie was bei rum.
Ja.
Und das ist nett.
Bei Ihnen, Herr Wollenburg?
tatsächlich, und ich war damals auch zur Beratung, mein allererster großer Wunsch war tatsächlich Kampfpilot. Also schon, schon eine andere Richtung, hatte ein bisschen was damit zu tun.
Der lacht sich tot.
Nein, das wäre eben der Witz ist, und das ist dann wirklich albern, aber es passt im Moment, weil jetzt Leute noch kennen, das war damals der erste Top Gun Film. Ja, so, da war einer der ersten Filme, die ich wahnsinnig geliebt habe.
Und weiter. Stimmt nicht der eine?
Ja, das stimmt.
Ist das nicht eher
abschreckend? Aber das ist nicht Jörg.
Ach so.
Ja, das bin doch nicht ich.
Jörg ist ja,
das wär's
ja, Jörg ist ja kein Endlich.
Das wär's ja du. Das wär's ja dein Kunden. Nein, und weil es ist tatsächlich so, in meiner gesamten Familienverwandtschaft gab es bis dahin nie jemanden, der irgendwie studiert hatte oder so. Und zum Beispiel mein Bruder, der dann tatsächlich bei der Bundeswehr 6 Jahre war.
Erzähl bitte als was.
Elite-Soldat tatsächlich. Ja, der ist U-Boot gefahren. Der ist tatsächlich 4 Jahre lang U-Boot gefahren.
Marine in 14.
Das wäre auch eine ganz eigene Podcast-Folge wert. Aber für mich war es immer so, Mensch, Studium, da würde ich ja eventuell meinen Eltern irgendwie auf der Tasche liegen. Und deswegen war mir der Gedanke, Studium vielleicht bei der Bundeswehr, dann irgendwie sowas in die Richtung. Witzigerweise aber trotzdem im Hintergrund nachher irgendwie immer schon der Gedanke, Ausbilder oder sowas dann vielleicht auch zu machen. Ich bin dann durch die erste Liebe von abgekommen. Das war ganz gut so. Weil ich hatte mich dann wirklich informiert und dann haben die mir gesagt, du musst ein Jahr ins Ausland. Und ich war gerade das erste Mal so richtig schwer verliebt und was weiß ich. Und da habe ich gesagt, obwohl das ein zartes Mädel war, die passt in keinen Seesack. Und dementsprechend war der Gedanke dann relativ schnell irgendwann wieder weg. Und irgendwann war es dann tatsächlich durch eine Judo-AG in der Schule, die ich dann lange besucht habe. Und mein Partner war nicht da und der Sportlehrer fragte mich dann irgendwann, ob ich das mal übernehmen könnte. Und der dann zu mir gesagt hat, Mensch, hast du schon mal überlegt, Lehrer zu werden? Und dann hatte ich das irgendwie im Hinterkopf und wollte ja, wie gesagt, meinen Eltern nicht auf der Tasche legen. Und als ich die dann gefragt habe, was würdet ihr von halten, da waren die so, ja, hurra, mach das unbedingt. Ich weiß nicht, vielleicht fand sie es dann auch nicht so gut, noch ein Kind irgendwie bei der Armee zu haben.
Ja, und früher Lehrer, Pfarrer und der Wirt. Das waren ja auch die drei Größen im Dorf. Bei uns zumindest.
Nur weil ich vom Dorf komme.
Schon gut. Ja, aber ja. Das war ja früher mal ein Szeneberuf.
Aber tatsächlich, ich mach's unheimlich gerne und es ist auch wirklich so, ich war dann doch tatsächlich die 10 Monate bei der Armee und habe dann schon festgestellt, ein Glück, ich habe mich anders entschieden.
Cool, okay. Ja, wir sind tatsächlich schon bei unseren Ausklang-Abschlussfragen.
Haben wir einen Jingle? Haben wir so ein Ausklang-Lied?
Oh ja.
Also wenn Sie in Ausklang mit singen wollen, können wir das gerne noch am Ende aufnehmen.
Ich will nicht singen.
Dann singen wir nicht.
Frau Kammermeier nicht will, dann wollen wir auch.
Ja, wir hätten gerne, aber es geht so nicht.
Okay. Abschlussfrage ist, die greift jetzt vielleicht die Frage davor schon ein bisschen auf, warum sollten wir vielleicht auch unbedingt Lehrer werden?
Oh, wir brauchen unbedingt.
Ja, gut, also wirklich gute Lehrer.
Verzweifelt trifft es überhaupt nicht.
Also euch beide würde ich wirklich sagen, werdet Lehrer ernsthaft. Also wir brauchen gute Lehrer, dringend.
Nein? Also doch. Ich kann wirklich sagen, wenn man gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, und das ist eine Grundvoraussetzung.
Auf so eine Nicht-Trenchcoat-Art und Weise.
Ja, nee, das ist schon richtig. Auch nicht fahrradmäßig.
Genau.
Also, wenn man gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, und ich glaube, das ist etwas, was einem ganz wichtig sein muss, dass es geht eben nicht in erster Linie ums Fach, sondern um das Arbeiten, glaube ich, mit Kindern und Menschen, die sehr viel Unfug auch mal im Kopf haben und so weiter. Und wenn man darauf Bock hat, glaube ich, ist das einer der schönsten Berufe, die man sich dann vorstellen kann, der manchmal wahnsinnig, wahnsinnig stressig, wahnsinnig anstrengend ist, der aber auch unheimlich dankbar wieder sein kann, weil Schüler eben auch dann, und manchmal ist es wirklich so, dass es erst beim Abiball, wenn die Leute sagen, das war so schön, wichtig ist, dass dieser Ton dabei, so schön, der Ballmord. Als Anekdote, beim diesjährigen Abiball hat mir ein Schüler,
Herr Bartsch, der auch dabei
nein, hat mir ein Schüler viermal dasselbe erzählt, innerhalb von 30 Minuten. Das war sehr schön. Nein, also worauf ich hinaus will, das ist dann auch bei allem Zeugs, was vielleicht ringsrum mal ist, ein unheimlich dankbarer und erfüllender Beruf.
Ja, Und man darf nie vergessen, dass die anderen Berufe auch ihre negativen Seiten haben. Das ist als Schüler immer noch nicht so im Blick. Ihr habt den Lehrer vor der Nase und könnt das ganz gut beurteilen, was da auf euch zukäme. Aber alle anderen Berufe haben mindestens genauso viele stressige Seiten wie unsere.
Und es ist und bleibt wirklich dieses... Also ich glaube, wenn man Karriere machen will und Geld verdienen will, ist Lehramt nicht unbedingt das Ding, weil wir keine Karriere machen.
Also ihr könnt ja einen reichen Mann heiraten oder eine reiche Frau. Dann ist das schon mal erledigt und dann ist das auch gar nicht wichtig, ob man viel Geld
hat. Und wir Lehrer nagen auch nicht am Hunger tun, ne?
Das meine ich auch nicht. Aber es ist ja durchaus so ein Ding, wenn ich sage, ich will Karriere machen, ich will aufsteigen und mords was erreichen, dann ist Lehramt das Falsche.
Ja.
Wenn ich einfach zufrieden sein will und ich will einen guten Job machen und ich will am Ende des Tages das Gefühl haben, dass ich, nicht nur wir alle oder mein Betrieb oder meine Firma, sondern ich habe was Sinnvolles gemacht, dann fallen mir wenig Berufe ein, in denen das so funktioniert. Dann hätte ich Medizin, das kann nicht jeder, oder Psychologie, Geschichten, wo ich wirklich Menschen helfe, die aber mindestens genauso sehr, wenn ich deutlich mehr noch mitnehmen als Lehramt, weil es nochmal andere Schicksale sind, also auch als Lehrer. Ich finde es teilweise schwer, was man mit heimnimmt, aber das ist schlimmer. Und ich habe wirklich das Gefühl, man macht was Gutes am Ende des Tages. Und wenn man das haben will und nicht irgendwo Zahlen von links nach rechts verschieben und damit die Firma am Ende super Gewinne macht und dann 200 Leute entlässt oder abwandert nach Rumänien oder irgendwas, dann Lehramt.
Okay, gut.
Ja, wir haben jetzt noch eine Abschlussfrage und da die Zeit ein bisschen knapp wird, müssen wir uns mit der Frage ein bisschen beeilen. Und zwar, welchen Tipp würden Sie uns jungen Menschen mit auf den Weg geben,
einfach vielleicht,
wenn wir
so
aus der Schule gehen?
In so einem kurzen Satz, so ganz kurz ein Fakt.
Wow. Findet, was euch begeistert, was euch wirklich begeistert. Nicht, wovon ihr glaubt, dass es euch begeistern müsste oder was euch andere sagen. Findet, was euch begeistert und macht es.
Okay.
Also ich würde genau das Gleiche sagen. Also Zufriedenheit ist für mich das höchste Gut. Also alles andere ist dem unterzuordnen. Natürlich sind die Sachen auch schön. Aber zum Beispiel, wenn ihr mit wenig zufrieden seid, dann ist das schon mal das Beste, was ihr haben könnt.
Okay. Könnte ich mich anschließen? Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und was ich nochmal sage, erhaltet euch eure guten Freundschaften. Und da ist auch wieder nicht Masse, sondern die echten Freundschaften. Nicht die 30 Leute, mit denen ich irgendwo bekannt bin, nicht die 1000 Follower, die ich irgendwo habe oder was auch immer, sondern die 2-3 wirklich guten Freundschaften. Ja. Und wenn ihr die bis ins Erwachsenenalter mitnehmen könnt, dann habt ihr ganz viel richtig gemacht.
Ja. Und schreibt mal einen Brief oder schickt mal ein Päckchen später. Ernsthaft. Das sind so die Sachen, die man manchmal so ein bisschen aus dem Blick verliert, wenn es um Freundschaften geht.
Ja.
Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit aus dem Podcast. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank,
dass Sie dabei waren.
Ja, gerne.